Ja, guten Morgen. Genau, zu Beginn meiner Predigt vielleicht eine kleine Rechenaufgabe. Also ich weiß, dass heute keine Mathestunde hier ist, aber könnt ihr einmal drauf gucken, für euch mal so abschätzen. Was würdet ihr sagen, was ist mehr? 30.000 Wagen oder Kriegswagen oder zwei? Geschätzt vielleicht 100.000 Kriegsmänner oder vielleicht 600? Tausende Schwerter, zwei Schwerter. Was würdet ihr sagen? Ich glaube, selbst wenn man jetzt noch nicht so viel Mathe durchgeführt hat, vielleicht noch nicht in der Oberstufe angelangt ist, kann man sich doch vorstellen, dass auf der linken Seite 30.000, über 100.000 Kriegsmänner, tausende Schwerter, dass das doch wesentlich mehr ist als auf der anderen Seite. Darum soll es heute gehen. Ich freue mich hier auf die Predigt heute. Doch genau, da geht es um das Thema mutig voran. Ihr werdet gleich noch sehen, was es mit den Zahlen auf sich hat. Und ich freue mich einfach heute mit euch einen Bibeltext zu betrachten, nämlich 1. Samuel 14. Aber ich muss sagen, der Text ist auch immer, oder solche Geschichten sind immer für mich so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert. Weil man hört sich solche Heldengeschichten an, denkt, oh, da haben Leute wirklich mutig etwas getan, erreicht. Und das kann man sich natürlich gemütlich anhören in der Predigt. Aber wie ist es, wenn es dann darauf ankommt? Wenn solche Situationen vielleicht wirklich da sind, sieht es dann auch so bei uns aus? Und ich hoffe, dass die Geschichte nicht einfach nur eine nette Gedankenanregung ist an einem gemütlichen Sonntagvormittag, sondern dass es uns wirklich motiviert, aber auch zum Nachdenken bringt und dass wir uns vielleicht, wenn solche Situationen kommen, uns dann an diese Geschichte erinnern und überlegen, was kann das jetzt in solch einer Situation für uns bedeuten. Ich lese den etwas längeren Text, wobei ich nur auf einen Teil davon letzten Endes eingehen werde. 1. Samuel 14, 1 bis 23. Jonathans Glaubenstat, so ist es überschrieben. Und es geschah eines Tages, dass Jonathan, der Sohn Sauls, zu dem Waffenträger sagte, komm, lass uns hinübergehen zu dem Posten der Philister, der dort drüben ist. Seinem Vater aber teilte er es nicht mit. Und Saul saß am Rand von Gibea unter dem Granatapfelbaum, der in Migron steht, und das Kriegsvolk bei ihm war etwa 600 Mann. Und Ahia, der Sohn Ahitubs, des Bruders Ikabods, des Sohnes des Pinhas, des Sohnes Elis, des Priesters, des Herrn in Silo, trug das Ephod. Und das Volk hatte nicht erkannt, dass Jonathan weggegangen war. Es waren aber zwischen den Pässen, durch die Jonathan zu dem Posten der Philister hinübergehen suchte, eine Felszacke auf der einen Seite und eine Felszacke auf der anderen Seite. Der Name der einen war Bozetz und der Name der anderen Senne. Die eine Zacke bildete eine Säule im Norden gegenüber Michmas und die andere im Süden gegenüber Geba. Und Jonathan sprach zu dem Waffenträger, komm, lass uns hinübergehen zu dem Posten dieser Unbeschnittenen. Vielleicht wird der Herr etwas für uns tun, denn für den Herrn gibt es kein Hindernis, durch viel oder durch wenig zu helfen. Und sein Waffenträger antwortete ihm, tu alles, was du vorhast, geh nur hin. Siehe, ich bin mit dir in allem, was du vorhast. Und Jonathan sagte, siehe, wir wollen zu den Männern hinübergehen und uns ihnen zeigen. Wenn sie dann zu uns sagen, halt, bis wir zu euch gelangt sind, so wollen wir stehen bleiben, wo wir sind und nicht zu ihnen hinaufgehen. Wenn sie aber so sprechen, komm zu uns herauf, so wollen wir hinaufsteigen, denn der Herr hat sie in unsere Hand gegeben. Das soll uns zum Zeichen sein. Und beide zeigten sich dem Posten der Philister. Da sprachen die Philister, sieh an, Hebräer kommen aus den Löchern hervor, in denen sie sich versteckt haben. Und die Männer der Wache riefen Jonathan und seinem Waffenträger zu und sagten, komm zu uns herauf, so wollen wir es euch schon lehren. Da sagte Jonathan zu seinem Waffenträger, steig hinauf mir nach, denn der Herr hat sie in die Hand Israels gegeben. Und Jonathan stieg auf Händen und Füßen hinauf und sein Waffenträger ihm nach. Und sie fielen vor Jonathan zu Boden und sein Waffenträger hinter ihm tötete sie. So traf der erste Schlag, den Jonathan und sein Waffenträger taten, an die 20 Mann. Sie fielen etwa auf einer halben Furchenlänge eines Joches Acker und es entstand ein Schrecken im Lager, auf dem Feld und unter dem ganzen Kriegsvolk. Auch der Posten und die Schar, die das Land verwüsten sollte, erschraken. Und die Erde erbebte und so erstand ein Schrecken Gottes. Und die Wächter Sauls zu Gibea Benjamin sahen und siehe ein lärmendes Getümmel, das immer hin und her wogte. Und Saul sagte zum Volk, das bei ihm war, lasst doch antreten und seht, wer von uns weggegangen ist. Und sie ließen antreten, siehe, da fehlten Jonathan und sein Waffenträger. Da sagte Saul zu Ahia, bring die Lade Gottes herbei, denn die Lade Gottes war an jedem Tag unter den Söhnen Israel. Und es geschah, während Saul noch zu dem Priester redete, nahm das Getümmel im Lager der Philister immer mehr zu, und Saul sagte zu dem Priester: Zieh deine Hand zurück. Und Saul und alles Volk, das bei ihm war, versammelten sich und kamen zum Kampf. Und siehe, da war das Schwert des einen gegen den anderen, eine sehr große Verwirrung. Und die Hebräer, die waren bei den Philistern wie schon früher, die mit ihnen ins Feldlager hinaufgezogen waren. Auch sie wandten sich, um mit Israel zu sein, das bei Saul und Jonathan war. Als aber alle Männer von Israel, die sich im Gebirge Ephraim versteckt hatten, hörten, dass die Philister flohen, setzten auch sie ihnen nach im Kampf. So rettete der Herr Israel an demselben Tag, und der Kampf zog sich bis über Bet-Aven hinweg. Ich habe jetzt immer mal, ups, geht gar nicht weiter. Nee. Gut. Ja, also ich glaube, die Geschichte ist soweit recht klar oder recht eindeutig. In 1. Samuel 15, 47 wird deutlich, dass Saul sich immer wieder im Krieg mit den Philistern befand. Die Philister waren zu dieser Zeit letztlich eine Besatzungsmacht, die eigentlich an der Mittelmeerküste lebten. Und in dieser Situation hat sich jetzt die militärische Lage zugespitzt. Sie hatten so vorgelagerte Wachtposten, so muss man sich das wahrscheinlich vorstellen, und die haben Israel letztlich klein gehalten. Zusätzlich hatten sie dort das Monopol über die Eisenverarbeitung, das steht im Kapitel vorher, in Kapitel 13. Das heißt, die Philister hatten als Besatzungsmacht Israel das Schmiedehandwerk verboten, und damit konnten sie sich eben keine Schwerter oder Speere mehr machen. Letztlich war also die Rüstungsindustrie verboten, nicht möglich. Kapitel 13 schildert uns es. Und es gab somit in Israel zu der Zeit sage und schreibe zwei ganze Schwerter. Und die gehörten Jonathan und Saul. Mehr gab es nicht. Das heißt, man muss sich vorstellen, ein Volk, was jetzt in der Kriegssituation war, hatten praktisch überhaupt keine Waffen. Und das, was ich am Anfang als Rechenaufgabe gezeigt habe, das war eben deren Situation, das Problem. Und eine wesentliche Aufgabe Sauls war ja zu dieser Zeit als König Israel vor den Feinden zu schützen. Und dementsprechend wird die militärische Lage auch hervorgehoben. Und man muss sich das so vorstellen, dass Saul wohl so eine Art stehendes Heer hatte, das er in drei Teile aufteilt hat. Also insgesamt 3000 Mann, 2000 hat er befehligt und 1000 hat sein Sohn Jonathan befehligt. Etwa also 1000 Mann, stationiert eben in diesem Gibea, einem kleinen Ort nordöstlich von Jerusalem. Und das restliche Volk konnte dann je nach Situation, also in Notlagen, berufen werden. Und jetzt kommt diese Situation, ein Kapitel vorher lesen war das bereits, das war mir auch nicht so klar, als ich mich vorbereitet habe, denn die ganze Sache geht auf Jonathan zurück. Der hat in Kapitel 13, 3, lesen wir: Und Jonathan schlug den Wachposten der Philister, der in Gibea war, und die ganzen Philister hörten es. Das heißt, es war eine Besatzungsmacht da, diese Armee war dort stationiert, und Jonathan geht wahrscheinlich auch mit seinem Waffenträger zu einem von diesen Wachposten hin, von dieser Besatzungsmacht, und erschlägt den. Und das war natürlich eine Provokation. Das war natürlich jetzt eine Situation, wo es aus Saul klar war, das werden die Philister, die sind ja eigentlich viel stärker, nicht auf sich sitzen lassen. Das heißt, die Philister würden jetzt natürlich mobil machen, zu den Waffen greifen, und deshalb hat er sein Volk mobilisieren müssen in Kapitel 13. Das heißt, er hat sie zu den Waffen rufen müssen, und die Israeliten waren aber überhaupt nicht davon begeistert, dass sie jetzt solch einer Übermacht sich dagegen stellen sollten. Die haben wahrscheinlich eine Zeit lang in so einer Art Arrangement gelebt. Natürlich war es die Besatzungsmacht, natürlich war es doof für sie. Natürlich standen sie immer in der Gefahr, dass die Philister weiter eindringen würden. Aber man hatte sich so einigermaßen scheinbar arrangiert. Und die Übermacht war riesig. Die hatten 30.000 Kriegswagen, sagt Kapitel 13. Sie hatten 6.000 Reiter, Fußvolk wie Sand am Meer, also ob das jetzt 100.000 waren oder 10.000 oder wie viel, das weiß ich natürlich nicht genau, steht auch nicht genau drinne, aber ein Riesenheer oder viele Leute, jedenfalls wesentlich mehr als Saul oder das Volk Israel auf seiner Seite hatte. Und jetzt die Philister formieren sich, verteilen sich dann aber auch in verschiedene Richtungen, verwüsten und plündern, und das Volk Israel hat verständlicherweise Angst und versteckt sich. Das heißt, letztlich war es eine Absetzbewegung, genau das Gegenteil von dem, was Saul wollte. Er wollte das Volk sammeln, als Kriegsschar bei sich haben natürlich. Und in Wirklichkeit erlebt er eine Absetzbewegung. Das heißt, viele verschwinden irgendwie, verstecken sich in Höhlen und so weiter, um natürlich nicht an diesem Kriegsgeschehen, was völlig aussichtslos erscheint, teilnehmen zu müssen. Und Dann kommt die Situation, das lesen wir auch in Kapitel 13, dass eben Saul merkt, die Soldaten verschwinden und ich muss jetzt so irgendwas machen. Und dann nimmt er ja dieses Opfer vor sich, was eigentlich Samuel umsetzen sollte. Das Volk verlässt ihn aus Angst. Er merkt, die Soldaten beginnen zu desertieren, verschwinden. Er kann, will nicht mehr warten, fürchtet sich auch vor den Philistern, dass die jetzt vielleicht bald kommen und meint auch Gott dann durch solch ein Opfer, Saul hat scheinbar sehr stark in Ritualen gedacht, wohlgesonnen zu machen. Man merkt aber, Saul hat eigentlich kein Vertrauen zu Gott. Eigentlich hat er keine wirkliche Herzensbeziehung zu ihm. Und Saul wird ja dann von Samuel, der kurze Zeit später kommt, kritisiert und sagt, wir hätten warten sollen. Saul zeigt sich null, also gibt ihm eine echte Chance zur Buße, zur Einsicht, zur Erneuerung seines Denkens und seiner Beziehung zu Gott. Aber Saul hat überhaupt keine Einsicht. 4-mal lesen wir in Kapitel 13 in einem Vers allein, dass Saul immer nur sagt, ich habe es aber so gedacht, ich. Also ganz häufig fällt das Wort ich. Saul bezieht es also immer nur auf sich. Für ihn ist Gott letztlich eher klein. Gott ist für ihn allenfalls ein Autoritätsverstärker für seine Pläne, für seine Ambitionen. Und wir merken, dass Saul gar nicht in einer echten Beziehung zu Gott steht, was sich ja auch im weiteren Verlauf bestätigt. Also Saul jetzt aus dieser Situation heraus, die Jonathan verbockt hat, letztlich, wenn man so will, mustert jetzt also seine Leute und kommt auf sage und schreibe 600 Mann, die er rekrutieren kann. Also eine verschwindend geringe Menge, die zusätzlich keine wirklichen Waffen hatten. Also diese zwei Schwerter waren da und das war's. Und jetzt sammeln sich also diese Heere in Anführungsstrichen, das eine war ja eigentlich nur ein Heer, das andere war eher eine kleine Truppe, gegenüber. Und auf der einen Seite eben das Volk Israel mit Saul, mit Jonathan und die bei Geba oder Gibea kann man beides übersetzen oder so schreiben und die Philister eben bei Michmas. Und dazwischen lag noch so ein schluchtartiges Wadi, also es gab erstmal noch keine Feindberührung. Geba oder Gibea und Michmas liegen so 2600 Meter, also 2,5 Kilometer auseinander. Und jetzt sehen wir die Situation, dass Saul hier an dieser Ortsgrenze von diesem Gibea sitzt, etwa 9 Kilometer nordöstlich von Jerusalem. Und das ist so eine nördliche Grenzfestung auch des Reichs Juda gewesen. Und dort hat er noch zusätzlich den Ahia, der wird sonst auch Ahimelech genannt, ein Urenkel Elis und Priester mitgenommen. Und in dieser Situation befindet sich auch Jonathan, menschlich gesehen, also militärisch hoffnungslos und aktuell aber in so einer Art Pattsituation. Also die stehen sich gegenüber, getrennt durch so ein Wadi und es passiert jetzt nicht so richtig was. Die bewachen jeweils ihre Engpässe, aber im Augenblick konnten sie sich damit auch ein Stück sicher fühlen. Und das ist so ein bisschen die Situation, Vers 14, ich lese das nochmal. Saul saß am Rand von Gibea unter dem Granatapfelbaum, der in Migron steht und das Volk, Kriegsvolk bei ihm waren etwa 600 Mann. Und Ahia, der Sohn Ahitubs, des Sohnes, Bruders Ikabots, des Sohnes des Pinhas, des Sohnes Elis, des Priesters des Hauses in Silo, trug das Ephod, also sein Priesterschurz. Aber man merkt, hier passiert nicht richtig was. Es geschah in jenen Tagen wahrscheinlich, zog sich so ein Tag nach dem anderen vor sich hin, es passiert nicht richtig was, die Heere beobachten sich. Von Saul geht eigentlich keine Initiative aus. Er sitzt da unter diesem Baum und auf der anderen Seite den Priester, den er dabei hat, von dem gehen auch nicht so richtig Impulse aus. Und jetzt ergreift ausgerechnet Jonathan wieder die Initiative. Ihm reicht es nicht abzuwarten. Und man muss sagen, das ist vielleicht so die erste Lektion. Jetzt hoffe ich, dass ich das genau... die wir aus diesem Text lernen können. Jonathan ergreift wieder die Initiative. Und das ist so das Erste, was ich hieraus gelernt habe. Menschen, die Initiative zeigen, proaktiv sind, dort, wo Initiativen aufbrechen, führt das schnell erstmal zu Stress und Unruhe. Das ist das Erste, was ich aus dieser Sache lerne. Also Jonathan hat das ganze Volk Israel, das ganze Volk Gottes in Stress gebracht. Die hatten Probleme. Das lief einigermaßen arrangiert die ganze Zeit. Und jetzt hat er erstmal den ersten Wachposten da umgebracht, diesen Posten da. Damit ging die ganze Geschichte der Mobilmachung los. Und anstatt jetzt zu sagen, wer weiß, was ich da jetzt verbockt habe, denkt er sich, jetzt warten wir hier tagelang. Saul kommt nicht in die Gänge. Der Priester tut eigentlich nicht richtig was. Jetzt überlege ich mir, was kann ich machen? Was kann ich tun? Und Jonathan scheint also jetzt nichts anderes einzufallen, auf keine andere Idee zu kommen, wieder diese Philister aktiv anzugreifen, also den Wachposten dort rüber zu gehen. Das heißt also, Stress und Unruhe bringt das Ganze mit sich. Jetzt ist erstmal die Ruhe vorbei und ich glaube, Jonathan konnte sich einfach nicht damit abfinden, dass die Philister, wenn man so will, das waren ja die Feinde Israels, die Feinde Gottes, er nennt sie ja dann auch Unbeschnittene, das Volk Gottes so unterdrückten. Und er sah eben seinen Vater Saul, der offensichtlich wenig Vertrauen auch zu Gott hatte, keine persönliche, wirkliche Beziehung zu ihm zu haben schien, und das hat ja auch der weitere Verlauf bestätigt, dem es eher um seine Macht ging, um das, was er machen konnte. Und der sitzt jetzt hier unter dem Baum und es passiert nichts. Und Ahija oder Ahimelech genannt, der Priester, wir wissen eigentlich wenig über ihn, aber eigentlich ist eine tragische Geschichte. Er war ja sehr mutig eigentlich. Er hatte David auf der Flucht vor Saul mit Brot einige Kapitel später versorgt und auch mit dem Schwert. Und Saul hatte ihn dann aus Rache umgebracht, diese brutale Geschichte. Und das ist dieser Ahimelech, oder hier wird er eben Ahija genannt, aber es ist die gleiche Person. Ede hat vor kurzem eine Andacht über den gemacht. Ich weiß gar nicht, ob es ein Leitungskreis oder irgendwo war. Und er hat deutlich gemacht, wir wissen wenig von ihm, aber er scheint ein ganz treuer Mann gewesen zu sein. Aber man hat hier den Eindruck, treu und vorbildlich, ja, aber man hätte erwartet, dass er noch ein bisschen mehr Initiative zeigt. Von ihm geht so gar kein geistlicher Input aus. Keine Initiative, kein ermutigendes Wort, zumindest nichts, von dem wir lesen, kein Aufruf zum Gebet, kein Aufruf zum Fasten. Wir haben das ja immer wieder gesehen, wenn das Volk Israel in einer problematischen Situation war. Manchmal haben ja dann Leute zum Gebet aufgerufen, hatten einen geistlichen Impuls, ein prophetisches Wort. Hier hören wir davon gar nichts. Wie es irgendwie weitergehen könnte. Er befragt nicht das Wort Gottes mit dem Volk zusammen. Was können wir machen? Sondern er scheint hier eigentlich eher passiv. Aber ich denke, wir können auch den Bogen zum Neuen Testament ziehen. Wir befinden uns da ja letztlich auch in einem geistlichen Kampf. Natürlich haben wir keine echten Gegner in dem Sinne, also kein, wie damals eben, denke ich, auch vieles bildlich dargestellt wird im Alten Testament, immer wieder dieses Kriegsgeschehen, diese Kämpfe. Aber im Neuen Testament merken wir es auf einer geistlichen Ebene. Und da sind wir auch immer wieder so, dass wir auch in der Gefahr stehen, glaube ich, uns zu arrangieren. Tun uns die anderen nichts, tun wir ihnen auch nichts. Wir sind fromm, wir tragen den Priesterschurz, dieses Ephod damals, also das äußere Zeichen bei ihm damals. Wir sind ja im Neuen Testament dann auch, Neuen Testament gesagt, auch Priester. Wir sind treu im Gottesdienstbesuch, wir machen unsere stille Zeit, aber letztlich bleiben wir doch in unserer Subkultur, unserem Gemeindeumfeld, unserem frommen Umfeld verhaftet, gefangen. Manchmal drehen wir uns um uns selbst, um unsere Belange. Und da draußen ist so eine Art feindliche Welt mit immer mehr auch christlichen Maßstäben verlierend, die viel stärker erscheint. Und es ist ja auch so, wenn wir rein zahlenmäßig sehen, sind vielleicht das evangelikale Christen, wenn man uns so bezeichnen mag, vielleicht irgendwo in Deutschland bei 2, vielleicht 3%, also eine absolute, eine kleine Minderheit. Aber wären da nicht doch auch Initiativen, kreative Gedanken sinnvoll? Und ich bin froh, wenn ich heute die Geschichte von Wittmund höre, das hat mich total ermutigt. Eine Region, wo eigentlich ganz wenig Gemeinde ist, wo ganz wenig möglich ist. Das war zumindest immer so, das, was man eigentlich immer hörte, Ostfriesland, wenn es um Gemeinde geht, schwierig. Und jetzt hat man den Eindruck, das bricht da richtig auf, das boomt da, weil einfach Leute mutig sind und sagen, ja, wir wollen da was tun, auch wenn wir uns eigentlich an manchen Stellen überfordert fühlen, mit Kindern und so weiter. Ja, damals gab es zwei Schwerter, das war alles, sonst nichts. Und die Bibel wird ja auch als Schwert Gottes, als Schwert des Geistes bezeichnet. Eigentlich haben wir davon genug, aber ich frage mich, nutzen wir sie? Sind wir nicht manchmal auch so, als hätten wir nur zwei Schwerter ganz wenig zur Verfügung? Nutzen wir das Wort Gottes? Und damit meine ich jetzt weniger. Oder lassen wir uns damit nicht immer wieder auch wegnehmen? Damit meine ich weniger die liberale Theologie oder den Postevangelikalismus oder sonstige Strömungen, sondern eher die Frage an uns. Setzen wir das Wort Gottes offensiv ein, nutzen wir es in den Auseinandersetzungen aktiv in unserer Zeit? Geben wir es weiter als Wort Gottes, als Hilfe, als Orientierung? Oder verbleibt es einfach nur in einem kleinen Umfeld? In der Apostelgeschichte lesen wir ja mehrfach, wie das Wort Gottes sich ausbreitete. Und das bezieht sich vor allem auf die Weitergabe außerhalb der Gemeinderäume. Also wir sehen in diesem ganzen Szenario, in diesem das Ergreifen von Initiative, dort, wo jemand was anpackt, dass es zu Stress und Unruhe führt, beim Volk Gottes. Und interessanterweise wird das scheinbar nicht negativ bewertet. Also wenn wir die gesamten Kapiteltexte lesen, heißt es nicht, oh, was hat Jonathan da gemacht? Dieser junge Mann, der hätte sich doch mal bedeckt halten sollen, dann wäre doch der ganze Stress gar nicht aufgetreten, sondern es wird als positiv eher gewertet. Das heißt, für mich so ein bisschen die Lektion, Ruhe, natürlich ist es wichtig, Gemeinde, Ordnung und Sicherheit und so weiter zu haben, aber Ruhe ist, glaube ich, nicht das oberste Ziel, was wir als Gemeinde unbedingt haben sollten. Und es scheint auch oft Gottes Ziel gar nicht zu sein. Wir finden sogar im Neuen Testament, dass Gott sogar Verfolgung bei Gemeinde zulässt und wir sehen auf einmal, wie sich dann das Evangelium ausbreitet. Also Gott scheint weniger Interesse manchmal an Ruhe zu haben als wir. Das ist mir aus dem Text als erstes wichtig geworden. Unruhe, Stress, weil jemand eine Initiative ergreift. Der zweite Punkt, Gottes Mathematik ist eine andere. Wir hatten ja gerade gesehen, die Mathematik ist natürlich irgendwo klar. Wir haben hier diese 30.000 Wagen, wir haben wahrscheinlich 10.000, vielleicht 100.000 Kriegsmänner, tausende Schwerter. Und auf der anderen Seite haben wir einen Jonathan, ein Schwert, einen Waffenträger, der ihn unterstützt, aber so von ihrer Lesart her Gott auf ihrer Seite. Und Jonathan konnte natürlich auch rechnen, der konnte sich auch ausrechnen, rein mathematisch kann das hier nicht klappen. Das ist völlig hoffnungs- und chancenlos. Und wer ein bisschen rechnen kann, der merkt natürlich, das kann nicht passen. Das kann nicht zusammenpassen. Und trotzdem vertraut Jonathan auf Gott, weil er ganz anders rechnet. Er sagt, wenn Gott auf unserer Seite ist, dann sieht die Sachlage ganz schnell anders aus. Gott kann helfen, retten weit über seine, über unsere Möglichkeiten hinaus. Und auf einmal haben wir da eine andere Mathematik. Und da will uns der Text Mut machen. Mathematik ist richtig und gut. Also wenn du in der Schule Mathe lernst, super, bin ich voll dabei. Aber es scheint noch eine andere Mathematik zu geben, nämlich die Mathematik Gottes. Und da sind die Dinge nicht automatisch logisch. Auch da, wo wir logischerweise Angst haben und Sorgen machen, uns vielleicht aber manchmal zu vorschnell in die Defensive gehen, zu vorschnell sagen, das geht nicht. Mit unserer Mathematik geht es auch tatsächlich nicht. Aber mit Gottes Hilfe sind manchmal Dinge möglich. Das kann an ganz vielen Stellen der Punkt sein. Da ist vielleicht ein schwieriges Gespräch, was du dir nicht zutraust, es dann aber mit Gottes Hilfe doch führst. Da ist die Mitarbeit, die du kräftemäßig und zeitlich, ein bisschen haben wir es aus Wittmund gehört, bei uns kennen wir es auch, eigentlich dir nicht zutraust. Und mit Gottes Hilfe geht es dann doch. Dann kannst du doch sagen, ja, ich bin schwach in mir, aber ich merke, Gott hilft. Und gerade bei jüngeren Menschen, aber das will ich jetzt gar nicht so pauschal sagen, habe ich manchmal so ein bisschen den Eindruck, wenn ich alles so ganz geschillt ohne Stress und Anspannung läuft, dann kann ich es gar nicht erst machen. Klar menschlich, aber Gottes Mathematik ist da anders, manchmal anders. Und klar, natürlich kannst du sagen, wenn du dich gerade auch jünger bist, in der Rush-Hour des Lebens befindest, ja, also sagst, ich habe Familie, ich muss mich jetzt um den Beruf kümmern, ich Hausbau und so weiter, ganz viele Verpflichtungen, dann kann ich doch nicht noch eine anspruchsvolle Tätigkeit in der Gemeinde übernehmen. Das geht doch gar nicht. Mach sein, dass das nicht geht. Das kann ich durchaus nachvollziehen und glauben, menschlich geht es bestimmt oft sicher nicht. Aber wenn wir Gott auf unserer Seite haben, dann sieht die Mathematik, die Gleichung auf einmal wieder ganz anders aus, weil Gott viel stärker ist, viel mehr Möglichkeiten hat. Geld spenden, natürlich kannst du sagen, das kann ich mir doch gar nicht leisten, da jetzt noch Geld zu geben oder ein bisschen mehr zu geben, als ich eigentlich dachte, in Notsituationen, Gemeinde und so weiter. Auf einmal merkst du, da ist doch mehr Geld da als erwartet. Gottes Mathematik ist auch hier oft anders. Natürlich, wenn du rein mathematisch rechnest, sagst du natürlich, nee, das Geld bleibt bei mir schön im Portemonnaie, da ist es sicher, aber Gottes Mathematik ist anders. Ich kann mich an einen älteren Herrn erinnern, der bei uns in der Gemeinde, das ist schon lange her, in Hannover noch war, der hatte ein Unternehmen und hat dann immer Leute eingestellt, die gerade aus dem Gefängnis kamen oder Schwierigkeiten hatten, die also nicht zwingend jetzt schon sofort leistungsfähig waren. Sein Geschäftsführer, er war der Chef, hatte einen Geschäftsführer, der sagte immer, der war wohl auch nicht gläubig, der sagte, wie können wir das machen? Das rentiert sich doch nicht. Und er sagte immer, nein, wir rechnen anders, Gottes Segen ist das Entscheidende. Gottes Mathematik ist eine andere. Es hat sich bewährt. Und er hat später dann eine christliche Schule mit aufgebaut. Älterer Mann, der war dann, glaube ich, schon an die 70 oder Ende 60. Und es war die Möglichkeit, eine christliche Schule aufzubauen. Und er hat 13 Stunden ungefähr jeden Tag, 6 Tage die Woche gearbeitet. Auf dem Bau da, hat die Leute angetrieben. Und das Schulgebäude war, der Architekt wunderte sich, das hat er noch nie erlebt, schneller fertig als gedacht. Dazu hat er noch alles Mögliche super günstig gekriegt, Spenden und was nicht alles. Und an seiner Beerdigung, dann hatte er alles soweit fertig, fehlten 600.000 Mark für noch ein paar Sachen, die an der Schule halt fertiggestellt werden mussten. Und die kamen auf der Beerdigung, ich glaube, fast auf die Mark zusammen. Nach der Mathematik, rein Mathematik an sich, hätte das alles nicht funktionieren können. Weder die Leute, die er eingestellt hat, noch wie er das mit der Schule machte, noch mit seinem Alter, noch mit dem Geld, was er zusammenkriegen musste, noch sonst irgendwas. Aber er hat immer anders gerechnet. Er sagte, meine Mathematik ist Gottes Segen. Wenn Gott etwas tun will, dann kann er es auch umsetzen. So hat er gelebt, so hat er es umgesetzt. Und damit hat er auch viele Menschen geprägt. Ja, die ganze Geschichte mit Jonathans Aktion hier und seinem Waffenträger, das liest sich ja schon wie so ein Himmelfahrtskommando, dass sie also jetzt diesen Felsen da raufklettern, auf Händen und Füßen letztlich, oben bis an die Zähne bewaffnete Soldaten, so etwa 20, um die jetzt gebührend zu empfangen. Das scheint also ein völliger Wahnsinn zu sein. Und als die Philister das bemerken, dass die beiden da hochklettern wollen, also sind scheinbar erst durch die Schlucht so ein bisschen durchgegangen, auf der anderen Seite wollten sie den Felsen hoch, aber nicht zu lange durch dieses Wadi gehen, damit sie auch nicht zu schnell gesehen werden. Aber als sie jetzt jedenfalls merken, die kommen da hochgeklettert, dann haben die natürlich die sofort verhöhnt und haben gesagt, was machen die denn da? Das ist ja irre, die wollen jetzt hier den Felsen hochklettern und dann oben mit uns kämpfen. Das geht doch gar nicht. Also sie haben die ausgelacht, logischerweise. Aber Jonathan und sein Waffenträger wagen es im Vertrauen auf Gott. 1. Samuel 14, Vers 6, vielleicht wird der Herr etwas für uns tun, denn für den Herrn gibt es kein Hindernis, durch viel oder wenig zu helfen. Und damit komme ich zum dritten Punkt. Jonathan, auch das müssen wir sehen, er weist sich aber auch als demütig, nüchtern und gut kalkulierend, geht schrittweise vor und spannt Gott nicht vor seinen Karren. Ein dritter Punkt, also bei aller Kühnheit, allem Wahnsinn, was hinter diesem Plan steht, allem Mut, den er zeigt, ist aber auch nicht leichtsinnig, nicht selbstüberschätzend, überheblich, sondern auch dieser große Glaubensmann in dieser Situation sagt jetzt nicht einfach, ja, das wird schon klappen oder weil ich so ein Glaubensmann bin, da muss das ja funktionieren, sondern er sagt, und das ist einer meiner Lieblingsverse in der Bibel, vielleicht wird der Herr etwas für uns zu tun. Vielleicht wird der Herr etwas für uns tun. Hier wird Gott also nicht von den Karren gespannt oder instrumentalisiert oder gezwungen, etwas zu tun, sondern so nach dem Motto, wenn ich es jetzt bekenne, proklamiere, dann muss Gott aber das tun. Oder ansonsten haben die anderen vielleicht zu wenig geglaubt. Oder Gott muss auf jeden Fall sich zu uns stellen. Wir sind ja fromm, auch im Sinne eines frommen Erfolges. Und das sagt Jonathan hier nicht, sondern sagt, vielleicht hilft der Herr uns. Und er ist auch nicht so, wie ich es manchmal auch erlebe. Also es gibt ja immer wieder Menschen, die haben irgendwie, ich sag mal, Eindrücke und haben da manchmal so eine Art traumwandlerische Sicherheit, die sie an den Tag legen, nach dem Motto, der Heilige Geist hat es mir gesagt. Und damit ist es genau so. Hier sagt Jonathan eher, vielleicht ist Gott auf unserer Seite. Dass Gott, damit will ich das überhaupt nicht abstreiten, also dass Gott oder der Heilige Geist auch sehr deutlich reden können, das will ich überhaupt nicht abstreiten, passiert sicherlich auch immer wieder. Aber es sollte doch eine gewisse Demut und Erkenntnis potenzieller Fehlbarkeit auch mit dabei sein. Und wir finden ein spannendes Beispiel dazu in der Apostelgeschichte 16. Hier wird berichtet, wie Paulus und sein Team mehrfach am Weitergehen gehindert wurden. Und dann hat Paulus eben in der Nacht diese Erscheinung, ihr kennt die Geschichte, die meisten wahrscheinlich. Er sieht also einen Mann aus Mazedonien, der bittet ihn, komm herüber zu uns und hilf uns. Also eigentlich glasklar, die warten darauf, wie geht's weiter. Paulus hat eine richtige Erscheinung mitten in der Nacht, ganz konkret ein Mann aus Mazedonien, also ein Mensch, der sagt, hilf uns und dazu noch ganz konkret der Ort. Und dann kann man sagen, ja, jetzt geht's los, sofort. Paulus sagt, so, die Erscheinung habe ich, glasklare Sache, auf geht's. Interessant, wie es dann in Vers 10 weitergeht. Als er aber die Erscheinung gesehen hatte, suchten wir sogleich nach Mazedonien abzureisen, da wir schlossen, dass Gott uns gerufen habe, ihnen das Evangelium zu verkündigen. Also das heißt hier erstmal Paulus, erstmal allein, er hatte die Erscheinung gesehen und dann bespricht das mit seinen Mitarbeitern, mit seinen Brüdern und die sagen dann, wir haben aus der Gesamtkonstellation geschlossen, dass es wohl so ist. Also ich finde hier nur durchaus demütige Sprache, obwohl es ein mutiger Schritt war, zu sagen, jetzt gehen wir nach Mazedonien, machen das dort. Wir haben den Eindruck, dass es so ist. Aber so dieses zurückhaltende, demütige zu sagen, ja, wir prüfen das, schauen uns das genau an und kommen insgesamt zu dem Ergebnis, dass es wohl so sei. Vielleicht wird der Herr etwas für uns tun. Gott wird also hier nicht gezwungen. Und die Jonathan erscheint mir hier demütig, bescheiden und untergeordnet, auch unter Gottes Pläne, die ja auch anders aussehen können, als wir uns das manchmal ausdenken. Und auf der anderen Seite aber dieses unglaubliche Vertrauen zu Gott. Er sagt ja, wenn Gott das will, dann will ich mich darauf einlassen und dann bin ich bereit, mich da auch ganz und gar darauf einzulassen. Und er geht aber da auch schrittweise vor, er bittet ein Zeichen. Er läuft also nicht einfach die ganze Zeit ins offene Messer, sondern taxiert die Entwicklung. Das Zeichen war ja, wenn die sagen, bleibt unten, die Philister sagen also bleibt unten, dann wir kommen zu euch runter. Dann hätte Jonathan gesagt, nee, machen wir nicht. Wahrscheinlich wären die mit zu vielen Leuten runtergekommen und dann auf dieser Fläche da wäre es vielleicht schwieriger gewesen. Aber jedenfalls hat er es für sich so als Zeichen genommen, wenn die sagen, kommt rauf, wir werden euch schon hier eine Lektion lehren. Dann hat er so gesagt, das wäre so für mich das Zeichen Gottes. Auch die Entscheidung, so diesen Felsen zu erklimmen, erscheint natürlich erstmal irre, da hochzuklettern. Ist aber durchaus eine überdachte Entscheidung, denke ich. Denn wenn sie durch dieses Tal gegangen wären, wären sie sehr schnell gesehen worden. Die hätten sich ganz anders darauf vorbereiten können. Man hätte vielleicht, sie wären durch Steinschlag viel mehr gefährdet gewesen, denke ich, wenn die da Steine vielleicht auch runtergeschmissen hätten. Also ein Glaube, der einerseits absolut Gott vertraut, ihm alles zutraut, und das auch in dieser Situation, jetzt nicht einfach nur theoretisch, sondern da hing deren Leben dran. Also es war ja mehr als lebensgefährlich. Eigentlich war es, wie gesagt, ein Wahnsinn, ein Himmelfahrtskommando. Eigentlich war es klar, dass die das wahrscheinlich nicht überleben können. Und darauf haben sie sich eingelassen. Haben gesagt, das machen wir trotzdem, weil wir wollen das nicht einfach so stehen lassen, dass die Feinde Gottes hier solch eine Übermacht haben. Also sie lassen sich 100% mit ihrem Leben darauf ein, aber trotzdem kalkulieren sie auch. Trotzdem gehen sie nüchtern dran, gehen einen Schritt nach dem anderen, schauen, gibt es eine offene Tür, gehen nüchtern vorwärts. Und das ist auch etwas, wovon wir immer wieder lernen können. Vorwärts gehen, Dinge anpacken, Schritte konkret gehen, mutig sein, aber auch nüchtern kalkulieren. Ich denke, wenn es um diese ganzen Dinge auch geht, wie Gebäude, Vollzeitstelle und so weiter, nüchtern überlegen, öffnet sich die Tür, gibt es Zeichen, Hinweise dafür, dass Gott diesen Weg bestätigt. Was mir noch aufgefallen ist, und damit möchte ich nur noch ein paar kurze Punkte am Ende sagen. Erstens ist mir noch mal aufgefallen, die hier initiativ sind, einen Schritt aus der Deckung wagen, sind junge Männer, Jonathan und sein Waffenträger. Also junge Menschen wagen hier etwas. Sie verlassen sich regelrecht kindlich absolut auf Gott, setzen ihre Kraft ein, versuchen etwas zu verändern. Und interessant ist schon für mich, dass diese Impulse von diesen beiden kommen oder von Jonathan. Denn eigentlich hätte ich so eher von dem Volk, von Saul sowieso, aber auch vielleicht von dem Priester erwartet. Denn das war ja eine Situation, die war gar nicht geistlich so schlecht. Wir kennen ja ein paar Jahrzehnte vorher die Richterzeit. Dort wurde ja insgesamt ein Urteil gefällt, dass es keine gute Zeit war. Ständiges Hin und Her. Aber dann kam Samuel. Und Samuel zu seinem, als er noch ein Kind war, als er praktisch von Gott berufen wurde, hieß es, es gab nicht viele Prophetien, es gab nicht viele Offenbarungen zu der Zeit. Das änderte sich mit Samuel. Samuel war jemand, der wie ein Sprachrohr Gottes auftrat. Das war eine Zeitenwende, wie fast eine kleine Reformation. Und Samuel, ein Kapitel vorher, Kapitel 12, hält er seine Abschiedsrede. Kapitel davor, Kapitel 11, wird berichtet, wie unter Samuels Ägide die Philister eine deutliche Niederlage erlitten hatten. Das heißt, sie hatten, und in dieser Abschiedsrede zeigt sich Samuel und sagt, was habt ihr mir vorzuwerfen? Da mussten sie sagen, gar nichts. Du hast jahrzehntelang uns super gut geführt. Wir können dir nichts vorwerfen. Das muss man erst mal am Ende seines Lebens nach Jahrzehnten sagen können. Ja? Und das heißt, Samuel hat die geprägt, moralisch. Er hatte Gottesoffenbarung. Und ganz am Ende von Kapitel 12 kann er sogar sagen, denn seht, wie große Dinge er an euch getan hat. Das heißt, Samuel in dieser ganzen Kapitel führt aus, wie viel Gott in der Geschichte für das Volk Israel getan hat. Er zeigt, wie Gott gehandelt hat. Die erleben da sogar in dieser Situation ein Gewitter, ja, was zu dieser Zeit völlig untypisch war. Also das Volk Israel hat eine Prägung durchaus, das war nicht alles super, das ist mir völlig klar, über Jahrzehnte gehabt, wo auch durchaus Mut hätte generiert werden können, wo das Wort Gottes klar gepredigt wurde, auch nicht nur einfach als Richtigkeit, sondern lebendig, wo Samuel ganz viele Dinge gelehrt und aufgezeigt hatte, einschließlich der Geschichte ihn das nochmal ins Bewusstsein gerufen hat. Ihr habt eine Geschichte über Jahrhunderte mit Gott, wo Gott immer wieder eingegriffen hat. Und da hätte man denken können, hier musste doch mehr Initiative, gerade bei den Älteren sein, die es ja über Jahrzehnte erlebt haben. Und ausgerechnet, Jonathan wahrscheinlich zu der Zeit etwa 20 Jahre alt. Also ein Anfänger, hat aber schon enorm viel Verantwortung scheinbar übernommen, wenn er schon her von, oder einen Bereich von 1000 Leuten ja sonst auch schon befehligt hat. Ausgerechnet von diesen beiden, von Jonathan und seinem Waffenträger, der mitmacht, gehen diese Impulse aus. Das verwundert mich schon ein bisschen. Deshalb eben auch dieser Anfangssatz zu Beginn. Wir können ganz viel hören, ganz viel mitbekommen, ganz viel gute Predigten hören, ganz viel Gemeindeleben haben. Aber wie ist es, wenn es darauf ankommt? Wenn wir mutige Schritte dann gehen sollen, wenn wir anpacken sollen, erinnern wir uns dann die Geschichten und sagen ja nicht nur, oh, das ist eine super Geschichte für die Kindergruppe, in der Sonntagsschule oder wo auch immer. Da können wir super erzählen. Das ist irgendwie so eine spannende Geschichte von mutigen Leuten. Aber wenn es um uns geht, machen wir es dann auch so. Ich bin aber auch froh, dass gerade bei uns auch viele junge Leute mutige Schritte durchaus gehen. Ja, junge Leute, die zur Bibelschule gehen, Jüngerschaftsprogramme machen, Trek und so weiter, Missionen in Fokus nehmen, ins Rotlichtviertel sich wagen, sich zurüsten lassen auch. Ja, also Ede Adam zum Beispiel, der rüstet eine ganze Reihe junge Leute zu, die sagen, ja, ich will das Wort Gottes besser weitergeben können, in meinem Kontext, in meinem Umfeld. Also es gibt auch eine ganze Menge Leute bei uns, die initiativ sind, die anpacken, gerade junge Menschen, da möchte ich Mut machen, mach das weiter so. Oder wenn wir es wie heute auch gehört haben von außerhalb, von Kleins aus Wittmund, anpacken, initiativ sein. Und in der Bibel finde ich es interessanterweise häufig, dass gerade junge Menschen herausgefordert werden, über ihre Grenzen hinauszugehen. Da können wir an Timotheus denken, an die Berufung von Jeremia. Letztlich auch die Geschichte von David und Goliath, die kurz danach kommt. Und man muss ja auch sagen, junge Menschen, das wird hier auch bei Jonathan deutlich und seinem Waffenträger, sind natürlich körperlich fit. Also eine Sache kann ich euch aus meiner Lebenserfahrung, gerade jetzt für die jüngeren Leute, sagen, man wird körperlich nicht fitter, nur weil man älter wird. Eher das Gegenteil. Also, wenn man 30, 40, 50 ist, dann ist man nicht vitaler wie als 20-Jähriger. Das heißt, man hat Fitness. Und ich glaube, die haben denen das gar nicht zugetraut. Die haben gedacht, ja, die kommen jetzt da hochgekrochen, so einen steilen Felsen. Das ist körperlich enorm anstrengend. Das schaffen die doch gar nicht. Ich glaube, Jonathan hat einfach aus seiner, und der Waffenträger aus dieser Jugendhaftigkeit, waren die topfit, auch physisch. David sagt ja später mal über Jonathan, der war schnell wie eine Gazelle und stark wie ein Löwe. Und diese Kraft, diese Power, die er hatte in dem jungen Alter, die hat er eingesetzt, auch physisch. Ja? Und das ist vielleicht auch so eine Besonderheit. Ja, Jonathan aber auch als initiative Person in diesem Fall braucht eine Hilfe. Sein Waffenträger, und dieser Mann beeindruckt mich enorm. Der wird ja noch nicht mal mit Namen genannt, das ist einfach nur der Waffenträger. Wir wissen also nicht, wie der heißt. Und der ist auch buchstäblich die ganze Zeit in der zweiten Reihe unterwegs. Das heißt, es wird ja gesagt, er geht hinter ihm her. Also in der zweiten Reihe unterwegs, wir wissen noch nicht mal, wie er heißt. Und trotzdem ist dieser Mann 100%, auch ein junger Mann, loyal, unterstützt diesen Vorstoß zu 100%. Der fragt noch nicht mal groß nach. Der scheint also ohne überhaupt mit der Wimper zu zucken, zu sagen, Jonathan, wenn du das machst, ich bin dabei. Vers 7 lesen wir das finde ich schon sehr beeindruckend. Und sein Waffenträger antwortete ihm, tu alles, was du vorhast. Geh nur hin, siehe, ich bin mit dir in allem, was du vorhast. Fertig. Keine Fragen, kein Nix. Ich bin dabei. Und solch einen Mann brauchte Jonathan in dieser Situation, um sein Unternehmen durchführen zu können. Das heißt, er brauchte einen Waffenträger, einer, der ihn unterstützt. Und leider sind es oft Menschen, die übersehen werden, die aber so wertvoll und so wichtig sind. Oft auch ganz bescheidene Leute, die es vielleicht gar nicht möchten, dass sie überhaupt erwähnt werden. Aber ich denke, wir sollten es zumindest wahrnehmen. Und letztlich sind viele Initiativen nur im Team möglich, nur mit starker Unterstützung. Die Predigt, die vielleicht viele erreicht, oder das Event, das besondere Event, das ist nur möglich, weil da Helden an der Technik sind. Oft. Und viele andere, die mitmachen, die unterstützen, die etwas tun, und die aber auch diese Einstellung haben, wie eben dieser Waffenträger von Jonathan. Beter oft auch, das wissen wir aus dem Wort Gottes, ich denke aus der Erfahrung auch immer wieder, sind oft die entscheidenden Unterstützer. einfach Menschen, die ermutigen und sagen, ich bin dabei, ich unterstütze, egal wie schwierig das ist, auch wenn es ganz problematisch wird. So wie dieser Waffenträger, der sagt ja nicht, ja, oh, wenn die jetzt richtig gefährlich werden, die Philister, dann laufe ich aber weg. Dann ziehe ich mich zurück, dann musst du irgendwie alleine klarkommen. Ich lasse dir das Schwert da liegen. Oder sagt sonst irgendwas, ja, wenn es mehr als 20 sind, dann komme ich aber nicht mit. Wenn das länger als 3 Stunden wird, dann komme ich aber nicht, dann bin ich nicht dabei. Wenn das Wetter schlechter wird, dann mache ich auch nicht mit. Und. Kein Wenn, kein Aber, keine Einschränkungen. Mach das, ich bin dabei. Und ich glaube, nur dann können Dinge gelingen, wenn diese Zusammenarbeit auch dieser Eindeutigkeit und Klarheit da ist. Wer kennt von euch Heinrich Kemner? Wahrscheinlich viele, hat dieses Glaubenszentrum da in Krelingen gegründet, ist jetzt schon tot. Ich habe einfach mal kurz in seine Biografie mal reingeguckt, weil ich die zu Hause habe. Fand ich ganz spannend. Ist ganz interessant. Ihn kennen wahrscheinlich viele, jetzt vielleicht auch schon nicht mehr so, aber ganz bekannter Mann, Glaubensheld. Und in seinem Buch, wenn man liest, dann wird aber deutlich, da ist eine 90-jährige alte Dame, die hat immer für ihn gebetet, manchmal stundenlang jeden Tag. Das war so eine Unterstützerin. Oder kennt den jemand? Diakon Wopker. Kennt den jemand? Heinrich Kemner kennt jeder. Oder viele. Diakon Wopker kennt wahrscheinlich kein Mensch. Liest man so nebenbei. Aber er sagt, das war seine rechte Hand. Der war immer da, über Jahrzehnte zuverlässig. Er konnte sich immer auf ihn verlassen. Scheinbar ein ganz bescheidener Mann. Aber ohne den hätte Pfarrer Heinrich Kemner sein Werk, seine Arbeit nicht umsetzen können. Das war solch ein Unterstützer, solch ein Waffenträger. Ja, die gesamte Initiative von Jonathan und seinem Waffenträger wird unerwartet stark von Gottes Wirken begleitet. Es kommt zu einer Kettenreaktion. Etwa 20 Philister werden getötet. Das führt zu so einer allgemeinen Verwirrung. Es entsteht ein Schrecken im Lager der Philister und sogar ein Beben, ein Erdbeben scheint aufzutreten, was als Gottes Wirken gedeutet wird. Das führt zu weiterer Panik. Und auch andere aus dem Volk Israel schließen sich jetzt an, um mitzukämpfen. Es waren sogar wohl Hebräer, also Israeliten, bei den Philistern, die dort praktisch übergelaufen waren. Die wenden sich jetzt gegen die Philister. Also die Philister fliehen Hals über Kopf. Und in Vers 23 am Ende kann gesagt werden, so rettete der Herr Israel an demselben Tag. Und hier das Wort retten ist eigentlich ein Fachbegriff, nämlich für Gottes Eingreifen in die Geschichte. Das gleiche Wort finden wir also zum Beispiel beim Auszug Israels oder Durchzug durch das Rote Meer. Das finden wir bei Gideons Erfolgen und so weiter. Also Gott handelt in der Geschichte, in die Geschichte hinein, über das vorstellbare Maß hinaus, rettet, schafft eine große Rettung. Gott ist der Handelnde, er greift ein. Und damit komme ich langsam zum Schluss. Wenn wir so sehen, wie Gott sich ja hier einsetzt, was er tut und wie aus dieser kleinen, in Anführungsstrichen, aber enorm mutigen, enorm vertrauensvollen Aktion heraus Jonathan handelt. Wenn wir die weitere Geschichte sehen, dann muss man aber auch leider sagen, kann dieser Sieg nur bedingt genutzt werden. Saul handelt sehr unweise, lässt seine Leute nichts essen, die aber jetzt die Philister verfolgen, sodass sie vorschnell müde sind. Also das heißt, es kann nicht alles so umgesetzt werden. Aber dennoch zeigt sich, dass daraus eine Kettenreaktion entstanden ist. Und ich glaube auch, dass Jonathan sich nach einem Menschen gesehnt hat, der ähnlich wie er tickt, weil er scheinbar wenig in seinem Volk gefunden hat. Und wir finden die interessante Geschichte viel bekannter, David und Goliath, Kapitel 17, also kurz danach, wie David eben gegen Goliath antritt. Und Kapitel 18, Vers 1, also direkt danach, es geschah, als er aufgehört hatte, mit Saul zu reden, hat er dann ein Gespräch mit Saul gehabt, nachdem er Goliath umgebracht hatte, verband sich die Seele Jonathans mit der Seele Davids und Jonathan gewann ihn lieb wie seine eigene Seele. Das heißt, hier hat sich Jonathan mit ihm zusammengetan, weil er merkte, der ist auf meiner Linie. Und das Besondere, und das möchte ich auch noch sagen, ist in meines Erachtens, dass Jonathan eben hier auch eine enorme Demut zeigt. Denn im Verlauf zeigt sich's ja fast schon ziemlich am Anfang, wer wird der König denn in Israel? Wer wäre es eigentlich? Jonathan natürlich als Sohn von Saul. Was passiert, wenn eine Konkurrenz wahrgenommen wird, die ihm vielleicht den Königsplatz streitig machen würde? Was war damals Usus, üblich? Natürlich, der Konkurrent wurde umgebracht. Und zwar ohne großes Federlesen, ohne große Überlegung. Hat Jonathan das bei David gemacht? Nein, sie waren befreundet, eine tiefe Herzensfreundschaft. Und Jonathan hat ihm immer wieder geholfen, dass er auf den Thron kommt, aktiv unterstützt. Und wir lesen einige Kapitel später, in Kapitel 23, dass Jonathan sagt, ich weiß, du bist der Gesalbte Gottes, du wirst auf den Thron kommen und ich werde der zweite Mann sein. Stimmte zwar nachher nicht, Jonathan ist früher gestorben, aber das war sein Geist, in dem er handelte. Diese Demut, dass er sagte, du David bist der Gesalbte, ich werde dich nicht umbringen, ganz im Gegenteil, ich unterstütze dich mit allen Möglichkeiten, ich bin dein Freund. Und dieser David hat später ja die Philister in besonderem Maße besiegt. Er konnte sie über weite Strecken rausschmeißen und das aber auch möglich, denke ich, durch das, was Jonathan getan hat, wie Jonathan sich mit ihm verbunden hat, wieder einfach Männer zusammenkamen. Und letztlich wissen wir auch, David wiederum auf dem Thron, der Gesalbte, der Vorfahre des Messias, des eigentlichen Königs, des eigentlichen Helden, nämlich Jesus Christus, der nicht nur einen Teilsieg errungen hat, sondern den großen, endgültigen Sieg über die Sünde, über den Teufel, über den Tod. Ich fasse zusammen. Initiative, Menschen, Initiativen können im Volk Gottes schnell zu Stress und Unruhe führen. Und Gott scheint das gar nicht so problematisch zu finden, sondern hier wird es positiv gewertet. Also nur Ruhe und denken, es muss alles immer nur geschillt und ruhig laufen, scheint gar nicht unbedingt immer im Sinne Gottes zu sein, sondern eher offensiv, anpackend, Initiative wird hier positiv gewertet. Zweitens, Gottes Mathematik ist eine andere. Wir hatten ja am Anfang gerechnet, natürlich ist es völlig unmöglich in dieser Situation irgendwie einen Krieg, einen Kampf zu gewinnen. Aber Jonathan hat Gott vertraut mit seinem Waffenträger und damit hatte er die Mehrheit auf seiner Seite. Wenn man Gott auf seiner Seite hat, ist es eigentlich immer die Mehrheit. Wir hatten aber auch gesehen, Kühnheit, ein geradezu fantastisches Gottvertrauen, gepaart auch damit, dass er sich voll darauf eingelassen hat, also nicht nur theoretisch geglaubt hat, sondern sagt, wenn ich umkomme, hat er nicht direkt gesagt, aber war natürlich die logische Möglichkeit, ich setze das ein, ich setze mein Leben ein, gepaart mit Nüchternheit, mit Abwägen, mit Kalkulieren, das beeindruckt mich schon. Und zuletzt noch ein paar kurze Punkte, die ich noch genannt habe. Junge Männer ergreifen hier die Initiative, obwohl man denken könnte, eigentlich müssten es auch andere gewesen sein. Die hatten doch ganz viel Erfahrung mit dem Wort Gottes, die haben Samuel erlebt. Auch die religiöse Spitze ist erstaunlich passiv. Jonathan braucht einen Unterstützer, ist mir aufgefallen, einen Helfer. Und dieser unscheinbare, namenlose Waffenträger ist aber genauso ein Held und so entscheidend. Und wir wissen nie, was Gott an Rettung bewirken kann, was ein Gespräch vielleicht für entscheidende Impulse mit sich bringen kann. Wer weiß, was aus deinem treuen Dienst in der Jungscha wird. Wer weiß, was in Wittmund noch passiert, nachdem dort es so schwierig oft ist, in Ostfriesland Gemeindearbeit zu tun. Wer weiß, was daraus entsteht. Gott kann aus unserem kleinen Einsatz heraus Unglaubliches bewirken. Und nicht zuletzt, und darauf kommt es an, es geht ja letztlich nicht um uns. Auch nicht um unseren Erfolg, schon gar nicht um unseren frommen Erfolg, sondern um dieses Vertrauen zu Gott und letztlich, dass der große Held geehrt wird, nämlich Jesus Christus. Amen.